liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Time for Work, unserer B-Seite heute. Und B-Seite, was ist das überhaupt? Die kennt man ja so von früher auf den alten Schallplatten oder auf den CDs, kommt ja aus der Musik. Auf der B-Seite, na, das sind eben nicht die Hauptwerke. Na, das sind die kleinen Schmankerl, die auch ganz nett sind, die es vielleicht nicht unbedingt nach vorn geschafft haben, aber auch ganz witzig anzuhören oder ganz schön anzuhören sind. Und wir bei Time for Work wollen auf unserer B-Seite eben genau das machen. Wir wollen unsere Hauptwerke mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und aus Transformation-Sicht einordnen und beleuchten. Und heute geht es in unserer ersten B-Folge um unsere Security-Folge mit Jens Decker. In dieser hat er damals über seine Erfahrungen während einer Cybersecurity-Attacke bei einem Kunden gesprochen, hat uns sehr viele wichtige Einblicke gegeben. Wir hatten auch ein bisschen Gänsehaut, während wir mit ihm gesprochen haben, also wie das Ganze ablief und was er da für Erfahrungen gesammelt hat. Er hat uns auch wichtige Tipps und Hinweise gegeben. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Wir haben die auch nochmal verlinkt. Und aber heute geht es darum, dass wir mit unserem Head of Security, Alexander Döhling, diese ganze Folge mal aus Sicht von Transformation beleuchten und einordnen. Und dazu sage ich erstmal willkommen Alex bei Time for Work.
Hallo, grüßt euch.
Hallo, ich sage auch willkommen Andreas, der ist nämlich auch wieder mit dabei.
Hallo Sandra, hallo Alex, schön, dass du dabei bist.
Genau, und bevor wir das machen, was ich gerade gesagt habe, Alex, stell dich doch bitte mal den Hörerinnen und Hörern noch mal näher vor.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Alexander Döhling, ich arbeite bei der Transformation als Head of Security und in der Rolle bin ich für die Kundenprojekte verantwortlich im Bereich Security und auch für den Managed Service, die wir im Security-Bereich erbringen.
Ja, sehr schön, Alex. Vielen Dank, dass du heute da bist und uns ja zur Verfügung stehst. Wie ist denn dein Eindruck gewesen? Du hast ja die Folge auch gehört mit Jens Decker. Wie war dein Eindruck? Also was hast du vielleicht daraus mitgenommen oder gelernt? Oder ja, was sind so die Hauptpunkte?
Ja, ich fand die Folge sehr spannend und ich fand auch sehr spannend, die Einblicke zu bekommen von Jens an der Stelle. Auch vielen Dank nochmal, dass du uns da zur Verfügung standst, Jens. Ich fand vor allen Dingen die Empfehlungen sehr wichtig für unsere Kunden, weil da ist viel, viel Wahres dran. Wir sehen ja auch die Angriffe oder mögliche Angriffe, beziehungsweise Angriffe, die man jetzt als Verteidiger ja versucht zu verhindern. Und da gibt es natürlich immer ganz klassische Angriffswege und ich glaube auch, der Jens hat da sehr gut drauf referiert. Für uns, was wir sehen aus diesem Managed Security Service heraus, ist natürlich ganz klar, wir haben immer noch Kunden, die sehr stark eben von Phishing-Angriffen betroffen sind, in verschiedenen Ebenen. Kann ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber wir sehen natürlich auch immer mehr, dass die Angriffe auch sich verändern. Und ein Teil der Maßnahmen, auch die Jens referiert hat, die sind nach wie vor genau richtig und die greifen auch in neuen Gesetzen, die dieses Jahr zum Beispiel aktiv werden. Dort findet man die auch wieder. Das heißt also, prinzipiell sind diese Maßnahmen absolut wichtig. Man muss sie natürlich, und das ist vielleicht nochmal so eine Ergänzung von meiner Seite, in den Kontext betten, weil Maßnahmen müssen natürlich irgendwo in der Strategie folgen. Sie müssen einem Ziel folgen. Und man muss sagen, was priorisiere ich zuerst? Welche Maßnahmen gehe ich zuerst an und was sind dann aber auch die Schritte danach und warum tue ich das? Diese Frage nach dem Warum muss ich mir natürlich auch stellen.
Ich würde noch ein bisschen weiter von mal beginnen, Alex. Also wir haben ja die Sandra hat ja schon gesagt, ja, so ein Gruselfeeling hat sie da noch mitgenommen. Ja, also wir hatten da so den Eindruck, Mensch, Ransomware-Attacken, überall steigt das Risiko. Ist das aus eurer Erfahrung stimmt das? Also hat sich die Bedrohungslage nochmal deutlich, wie sagt man, verändert, nochmal deutlich gesteigert für eure Kunden? Also weshalb sollten eigentlich die Transformation-Kunden sich heute, gerade heute mit Cybersecurity beschäftigen? Also ist das noch mehr als früher geworden? Und ja, inwiefern haben sich da die Anforderungen geändert?
Wenn man so die letzten 2 Jahre schaut, um jetzt mal einen kürzeren Zeitraum zu nehmen, dann glaube ich, haben sich die Anforderungen nicht wirklich verändert, was die Bedrohungsseite her betrifft. Ja. Was sich schon verändern wird, aus meiner Sicht, ist die Gesetzgebungsseite. Also ich sage mal nur das Stichwort NIS 2, was ja dieses Jahr im Oktober im deutschen Gesetz aktiv werden soll. Und das ist in dem Sinne eine Veränderung, weil sehr viel mehr Unternehmen dann plötzlich unter einem Regularium fallen, welches sehr genaue Maßnahmen vorschlägt bzw. vorschreibt den Unternehmen. Und nur um ein Beispiel zu machen, Unternehmen ab 50 Mitarbeitern können wenn sie im richtigen Sektor sind, davon betroffen sein. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sehr viele Unternehmen zukünftig genau diese NIS2 berücksichtigen müssen in ihrer Planung und entsprechende Maßnahmen dann für sich ableiten müssen.
Wofür steht dieses NIS2? Also kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, wer da jetzt noch nicht so ganz so familiär ist wie ich?
Genau. Eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt gleich was ins Spiel gebracht. Die NIS2-Richtlinie ist eine EU-weite Richtlinie und in dieser geht es im Prinzip darum, das Thema Cyber- und Informationssicherheit für Unternehmen und auch Institutionen im Allgemeinen zu verbessern. NIS steht für Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie. Es gibt die Version 1.0 schon seit längerem. Die Version 2, die ist, ich glaube, Anfang 2023 in Kraft getreten und alle Mitgliedstaaten der EU sind aufgefordert, bis Oktober das in nationales Recht zu überführen. Was steht da nun drinnen? Da steht drinnen genau, welche Unternehmen sind davon betroffen, welche Maßnahmen sind abzuleiten, welche Konsequenzen hat es aber auch, wenn festgestellt wird, dass Unternehmen oder eine Institution diese Maßnahmen nicht durchführt, was eben in so einer Richtlinie drin stehen muss, um klar zu machen, was möchten wir erreichen, weil das Ziel ist klar, die EU und die Mitgliedstaaten zu stärken für mögliche Angriffe, weil man sieht halt einfach, das Problem ist natürlich, Angriffe sind heute fast täglich. Im Mindestmaß an Security-Vorkehrungen ist eben aus Sicht der EU eine Notwendigkeit und das wurde in diesem NIS2 zusammengetragen und kommuniziert.
Kann man das ein bisschen vergleichen mit DSGVO, wenn man über den Datenschutz spricht? Also so vom.
Okay. Im Prinzip schon. Ich denke schon, dass man das da vergleichen kann. Ja. Der Ansatz prinzipiell aus EU-Sicht, eine für alle EU-Staaten gemeinschaftlich gültige Richtlinie und damit auch eine gewisse Konformität zu erreichen in den unterschiedlichen Ländern, ist, glaube ich, der Ansatz. Nichtsdestotrotz hat natürlich jedes Mitgliedstaat ein wenig Spielraum, wie diese Richtlinie umzusetzen ist. Und ich glaube, am Ende geht es darum, trotzdem so ein generelles, einigermaßen angepasstes Level der einzelnen Staaten, als dass ich als in Deutschland die gleichen Rechte habe wie jemand in Spanien zum Beispiel.
Also das heißt im Grunde, Unternehmen werden im Grunde auch ein bisschen mit in die Pflicht genommen, also so praktisch für ihren Schutz zu sorgen. Und das gilt auch für kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen.
Genau, das gilt auch für kleinere Unternehmen. Ich hatte schon gesagt, das fängt bei 50 Mitarbeitern an. Es gibt auch eine Grenze für den Umsatz, also den Jahresumsatz, der auch herangezogen werden kann. Wichtig ist natürlich, in welchem Sektor arbeite ich, das ist auch nochmal Rees. Da findet man halt im Vergleich zur vorhergehenden Richtlinie sehr viel mehr neue Sektoren. Da sind IT-Dienstleister mit dabei, da ist das produzierende Gewerbe mit dabei und auch viele andere Dinge, auch unter anderem Behörden aktuell. Ja, deswegen ist es nicht nur für Unternehmen, sondern generell für Institutionen wie eben auch Behörden relevant.
Und du hattest gemeint, ab Oktober tritt die in Kraft. Gibt es da noch einen gewissen, muss ich da schon fertig sein mit den Maßnahmen? Muss ich die da schon umgesetzt haben? Oder gibt es da noch einen gewissen Spielraum, den ich habe, bis ich das...
Aus meiner Sicht, und da muss ich mich ein bisschen abgrenzen, ich bin jetzt kein Jurist, ja. Wenn es aktiv wird, muss ich mich als Unternehmen dann errichten. Trotzdem empfehle ich natürlich jedem Unternehmen, das mit seinem entsprechenden Juristen prüfen zu lassen. Aus meiner Sicht ist es aber gut, mit der Vorbereitung jetzt zu beginnen, weil egal, ob ich das im Oktober dann die Aussage jetzt wäre, ja, du bist betroffen im Oktober und du musst es schon umgesetzt haben, oder man sagt die Aussage, naja, kann noch ein paar Monate dauern, bis du es dann umgesetzt haben musst. Prinzipiell ist es trotzdem gut, sich darauf vorzubereiten, weil es wird kommen. Und das Problem ist ein bisschen natürlich, dass es noch nicht im deutschen Gesetz, dass es noch keinen verabschiedeten Entwurf gibt, der genau spezifiziert, wie es im deutschen Gesetz nun genau lautet. Das macht es ein bisschen schwierig aus meiner Sicht, weil wie will ich das umsetzen, wenn ich nicht weiß, was meine Anforderungen sind? Ja, das ist für die Unternehmen und Institutionen momentan ein Problem. Ich glaube aber, dass sich das in den nächsten Wochen auch lösen wird, weil man bekommt schon mit in der ganzen Branche, dass immer mehr Unternehmen da auch das ansprechen, auf ihre Kunden zugehen und dieses Thema immer mehr und immer mehr auch diskutiert wird. Und ich gehe fest davon aus, dass wir vor dem Sommer auf jeden Fall ein fertiges Gesetz haben. Dann ist natürlich die Umsetzungszeit sehr gering. Das muss man dann eben im Einzelfall auch, glaube ich, betrachten.
Also ich würde jetzt mal festhalten für die Unternehmen, die Bedrohungslage ist unverändert hoch, auch aus eurer Sicht, das was ihr beobachtet. Es kommen neue Sachen hinzu, man wird sich noch weniger eigentlich der Verpflichtung entziehen können. Ja, also der Verpflichtung, sich grundlegend mit dem Thema Security auseinanderzusetzen und die ganze Sache anzugehen. Aus eurer Sicht, du hast ja vorhin schon mal gesagt, ihr habt ein Managed Security Angebot, aber so insgesamt, wie unterstützt ihr eigentlich eure Kunden in diesem Bereich? Gerade wenn die jetzt dabei sind und sagen, ja, okay, wir müssen das Thema jetzt wahrscheinlich doch mal grundlegend angehen. Ja, also wie geht ihr da vor? Ja, was sind da so ein bisschen die Besonderheiten in eurem Angebot?
Wenn man jetzt auf den NIS2 nochmal schaut, das, was fordert, sind ja im Wesentlichen aus meiner Sicht schon Security Best Practices. Das sind keine neuen Anforderungen, die Unternehmen ganz neu bekommen und wo man sagen muss, da müsste man die Unternehmen erst dahin beraten, dass sie verstehen, warum sollte ich das tun. Für viele Unternehmen ist nicht die Frage, warum tue ich das, sondern die Frage ist eher, habe ich das Budget aktuell? Was priorisiere ich in meinem Unternehmen und so weiter? Das ist eher die Frage. Und von daher ist unser Ansatz jetzt nicht mit der NIS2 entstanden, deswegen sage ich das, sondern der Ansatz, den wir fahren, den wir ja schon seit längerem fahren, auch passt gut zur NIS, weil sie NIS2 genau das auch fordert, was in vielen Fällen wir erbringen, beziehungsweise auch andersrum. Ich will es mal ganz kurz an einem Beispiel festmachen. Wir haben in der NIS2 wirklich das Thema drin stehen und das ist besonders wichtig, dass Pläne zur Prävention, zur Detektion und zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen vorliegen müssen. Eine Red-Off-Fall ist sowas wie ein Phishing-Angriff, der erfolgreich war, eine Identität wurde kompromittiert. Wie erkenne ich das nur aber und wie reagiere ich dann darauf? Und das ist genau so eine Kernkompetenz, die wir mit unserem Service eben mitbringen. Aber es gibt natürlich noch weitere Dinge. Das Thema Notfallwiederherstellung, Backup-Management, das Thema Absicherung der Identitäten. All das sind Themen, die wir in dem Service adressieren. Und wir gehen natürlich nicht vor und sagen, stellen wir jetzt einen Service hin und sagen, das ist es jetzt, sondern wir gehen da schon sehr einem Vorgehen entsprechend vor. Und das baut halt auf, dass wir sagen, wir gehen durch drei Phasen durch mit unseren Kunden. Das heißt, die erste Phase ist die Planphase, die zweite ist eine Bildphase, nennen wir das, und die dritte ist diese Runphase. Das heißt, dann ist der Service aktiv und der Kunde profitiert davon. Die drei Phasen haben unterschiedliche Schwerpunkte und bedingen auch einander. Ja, die Planphase ist so ein bisschen der Blick von außen auf den Kunden. Wie gut steht der Kunde da? Das machen wir unter anderem mit unterschiedlichen Assessments. Da geht es darum, eine Roadmap, also erstmal zu verstehen, was hat der Kunde schon, wo sind seine Bedrohungen, dann zu verstehen, was ist es sein Ziel, was möchte er erreichen, und daraus eine Roadmap zu bauen. Das ist auch ein Mehrwert für den Kunden, der hat dann diese Roadmap in der Hand. Und wir konzentrieren uns da thematisch auf Themen wie der Schutz der Identitäten, aber auch der Endpunkte, also der Clients zum Beispiel. Eben auch so Themen wie, welche Möglichkeiten hat denn der Kunde jetzt schon Bedrohungen zu erkennen und welche Möglichkeiten braucht er für die Zukunft? Ja, da sehen wir schon diese NIS2-Verbindung an der Stelle.
Also ihr habt praktisch, wie sagt man, so für alle drei Phasen, für Plan, für Build und Run, also so eine Ende-zu-Ende-Betreuung, und da habt ihr für jede einzelne Phase, also für Plan, wenn ich das jetzt richtig verstehe, habt ihr so, wie sagt man, so Methodologien, fertige Methodiken, fertige Templates, um mit Kunden da reinzugehen, vielleicht in Workshop-Form oder in einer anderen Form erstmal rauszukriegen, was braucht der Kunde, was will der Kunde, um dann ganz dediziert unterstützen zu können. Ist das so richtig verstanden?
Genau, richtig verstanden. Ja.
Kannst du da mal ein Beispiel noch machen? Also ich habe ja vernommen, auch im Vorgespräch, dass wir in letzter Zeit auch sehr viele Kunden hatten, die Bedrohungslagen hatten. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, es war eine ziemlich starke Bedrohungslage und wir mussten da auch relativ schnell reagieren, relativ schnell da Lösungen schaffen?
Ja, das passiert regelmäßig, ne, dass wir solche Bedrohungen haben. Gott sei Dank, bisher konnten wir sie auch gut abwehren. Was wir halt häufig immer noch erleben, sind E-Mails mit Anhängen zum Beispiel, wo es darum ging, die E-Mail wurde halt an den Kundenpostfach geschickt. Der Kunde hat es auch geöffnet oder Mitarbeiterin bei dem Kunden in dem Falle. Und ja, man sieht dann halt, da kommen dann schon die ersten Warnungen hoch, die das SOC auch alarmieren bei uns. Und in dem Falle war es halt so, dass da ein Anhang war, der Code auf dem Endpoint ausgeführt. Innerhalb von 5 Sekunden wurde dann sozusagen verschiedenste Aktionen ausgeführt, unter anderem eine Shell gestartet. Ja, das heißt also, es wurde ein Prozess gestartet, Befehle ausgeführt, da waren unter anderem, wurde Schadcode aus dem Internet heruntergeladen über eine externe Bibliothek. Und dieser heruntergeladene Schadcode wurde ausgeführt. Ging dann der Alarmglocken an, die wurden dann, der Schadcode konnte noch geblockt werden. Das hat dann sehr gut funktioniert. Wir mussten uns natürlich dann sehr genau anschauen, war das jetzt nur ein Endpunkt? Wer hat diese E-Mail bekommen? War das nur ein Nutzer? Waren es mehrere Nutzerinnen? Wurde das noch verteilt? was war die Aktion, die dieser Schadcode noch auf dem Client ausgeführt hat. Und dann geht man halt sehr schnell in diese, wir wollen es erstmal isolieren, also wir wollen erstmal versuchen, die Bedrohung möglichst zu verkleinern, sodass dass möglichst wenige Geräte oder Identitäten zum Beispiel betroffen sind. Und dann natürlich, wie gehe ich damit um, wenn ich es festgestellt habe, okay, habe das jetzt erstmal, man sagt dazu contained, ja, wie gehe ich jetzt in diesen nächsten Schritt?
Kam der Kunde neu zu uns oder dort hatten wir schon fertige Konzepte?
Das war tatsächlich ein Kunde aus dem SOC-Service heraus. Und,
SOC heißt, kannst du kurz erklären?
Danke, ja, das muss ich immer noch. Also SOC heißt Security Operations Center. Das ist also eine Einheit, und die sich eben automatisiert, teilweise natürlich auch manuell, Logdaten anschaut. Wenn eine Detektion erkannt wird, automatisiert, manuell wird darauf reagiert. Und das kann eben zum Beispiel sein, das Gerät zu isolieren, das File zu löschen, die E-Mail zu löschen, Dinge neu aufzusetzen, zu lassen zum Beispiel. Das ist dann aber sehr individuell und das muss auch mit den Kunden abgestimmt werden. Was sind die Gegenmaßnahmen?
Aber das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, ne? Also was du jetzt erzählst, sind im Grunde schon die RAN-Maßnahmen, also die Betriebsmaßnahmen im laufenden Betrieb. Und um zu solchen Maßnahmen letztendlich zu kommen, hat man ja vorher praktisch die Stufe Plan, wo man dann eben genau schaut für einen Kunden, wenn ich es richtig verstanden habe, was ist jetzt wirklich wichtig für dich, ja, was müssen wir für dich einstellen, wo musst du im Grunde nachketten, sowohl in deinen eigenen Maßnahmen als auch wir als Dienstleister, wie sollten wir da unterstützen? Wie geht es dann weiter von da aus?
Also aus dieser Planphase kommt ja die Bildphase mit dieser Roadmap, ja, die hatten wir ja vorher mit dem Kunden abgestimmt, und diese Roadmap wird in dieser Bildphase umgesetzt. Das ist sozusagen, wir haben jetzt unser Ziel definiert, die einzelnen Schritte, und jetzt muss natürlich etwas getan werden, um in diese Run-Phase auch zu kommen, wenn der Kunde es möchte.
Ja. Was wären da Beispiele, Alexander, für so, was muss da aufgebaut werden, technisch oder organisatorisch?
So technisch als auch organisatorisch, vielleicht sogar auch personell. Ja, also das sind unterschiedliche, das hängt vom Kunden tatsächlich ab. Also vielleicht mal zu jedem ein Beispiel. Technisch fangen wir mit dem, sagen wir mal, technisch ist manchmal das Einfachste tatsächlich, ist zum Beispiel eine Endpoint-Protection beim Kunden zu etablieren, um sicherzustellen, dass Endpunkte, wenn da eine Bedrohung tatsächlich da ist, reagieren zu können und sie sauber und sicher zu erkennen.
Ja, Endpunkt ist das Endgerät, ne? Also der Nutzer, der irgendwas.
Es könnte auch ein Server sein, tatsächlich. Es könnte auch ein Server sein, aber in den meisten Fällen.
Also mein Laptop oder mein Handy oder mein.
Ja, organisatorisch könnte sowas sein wie: Was passiert denn überhaupt, wenn jetzt dieses technische System was alarmiert? Wer kümmert sich denn jetzt drum? Und wie sieht diese Aktion aus? Prozesse sind es im Wesentlichen. Also was mache ich mit der Erkenntnis, da ist was? Schlecht wäre es, wenn dann erst die Frage gestellt, was soll ich jetzt damit tun? Dann verliert man Zeit. Man sollte also vorher diesen Plan haben. Und das hat auch ein Wording, das heißt Incident Response Plan. Und das ist genau der Plan, den wir mit dem Kunden ausarbeiten können. Jetzt kommt die letzte Frage, deswegen sage ich, es ist auch personell ein Thema. Wer ist denn der überhaupt, der sich da drum kümmert? Hat die Person oder das Team, hat die überhaupt die Fähigkeiten dazu? Ja, das ist das Thema Schulung. Man könnte jetzt auch sagen Enablement der Person. Ja, bei manchen Kunden sagen wir, das machen unsere Administratoren. Oder nein, wir haben spezielle Security-Mitarbeiter, die sich genau in diesem Bereich jetzt auch weiterentwickeln wollen. Dann schulen wir sie auch. Oder aber der Kunde sagt, naja, vielen Dank, wir haben jetzt die technischen Maßnahmen abgeleitet, wir haben einen Plan erstellt, selber leisten können wir es aber nicht, möchten wir es auch nicht. Und das ist dann natürlich für uns diese dritte Phase, die Run-Phase, weil das ist dann das Service, den wir halt anbieten. Und das Schöne ist, wir können dann bei dem Kunden, da ist ja schon alles vorbereitet, ja, wir können ihn direkt in diese Run-Phase übernehmen und genau diese Pläne, diese Technologien nutzen, die wir mit dem Kunden vorher abgesteckt haben. Und er wird dann Teil von diesem SOC oder von diesem SOC, wir sagen manchmal auch SOC, manchmal sagen wir auch Managed Detection and Response Service. Dann kann der Kunde, also überwachen wir für unsere Kunden eben die Endpunkte, die Identitäten, die Cloud-Apps, die er nutzt, aber auch On-Premise-Systeme und können halt viel Mehrwert liefern. Also das ist tatsächlich, weil wir dann halt die Incident Response für ihn ausführen, weil wir die Zugänge und auf die Systeme protokollieren, uns anschauen, Gegenmaßnahmen ergreifen und zum Beispiel auch sagen könnten, lieber Kunde, wir sehen ja deine Clients, das sind einige Clients, die nicht aktuell gepatcht sind. Lieber Kunde, das geben wir dir als Hinweis, das ist nicht unsere Verantwortung, das zu tun. Es sei denn, du gibst uns diese Verantwortung, lieber Kunde, dann können wir es auch für dich tun. Aber wenn du es nicht uns gegeben hast, dann bitte bitten wir dich, das zu tun, weil sonst sehen wir hier ein Risiko. Ja, und das machen wir, solche Informationen geben wir halt den Kunden dann auch an der Stelle. Um jetzt nochmal auf den NIS 2 kurz zurückzukommen, Incident Response, Überwachung, Produktverlierung der Systeme. Das Thema mit den Patchständen würde ich unter dem Begriff Cybersecurity, Hygiene mitfassen. Das sind alles Anforderungen, die aus dem NIS 2 kommen. Also so gesehen, wenn ein Kunde NIS 2 implementieren will, kann er sehr gut einen Managed Detection Response Service nutzen, der dabei hilft, schon mal bei vielen Dingen einen, ich würde sagen, Haken zu setzen.
Also ich verstehe es auch so, ne, dass die Kunden bei euch jetzt auch relativ flexibel sind. Ne? Also sie gehen jetzt ran und sagen, okay, wir wollen uns fit machen, wir gehen jetzt drauf. Ihr habt praktisch die Palette vorrätig an Services bis hin, also von der Planung, von der Urplanung über Systeme bauen bis hin zum Selbstbetreiben oder bis hin zum Unterstützen. Ist das für alle Kunden, wie sagt man, relevant machbar? Also oder richtet sich das eher so an größere Kunden, an kleinere Kunden? Wie sieht das aus?
Wir haben sowohl größere Kunden als auch kleinere Kunden tatsächlich, was halt vielleicht so ein bisschen eine Abgrenzung sein könnte, wo wir natürlich auch schauen, was ist mit den kleineren Kunden? Kleinere Kunden haben oft die Herausforderung, dass das Personal fehlt, um das selbst leisten zu können. So gesehen sind das Kunden durchaus, die wir sehr mit dem Fokus gerückt haben, weil wir da einfach auch einen großen Bedarf sehen. Und jetzt mal gesprochen, welche Kunden könnte ich mir da gut vorstellen? Kunden, die zum Beispiel im Microsoft, wenn wir mal kurz im Microsoft-Kosmos bleiben, in dem Microsoft-Business-Umfeld unterwegs sind. Ja, also Microsoft-Business ist eine bestimmte Lizenz, das geht bis 300 Nutzer hoch. Das könnten auch tatsächlich interessante Kunden sein. Ja, weil die einfach sagen, ich muss es einfach abgeben, ich habe das Personal dafür nicht und die nehmen natürlich gerne mit oder unterstützen natürlich da auch gerne mit.
Also auf diese Kundengröße seid ihr auch eingestellt. Ja, das heißt, ne, also genau. Ich muss jetzt kein großer Mittelständler sein, sondern es reicht auch für kleine Mittelständler, habt ihr praktisch Angebote, die denen weiterhelfen.
Ja, passt ja auch zur NIS 2, ja. Ne, wenn ich sage, aber du sagst, ab 50 Mitarbeitenden geht das los. Ne, ja. Da auch entsprechende Angebote.
Genau, genau. Das große Level, also wenn du jetzt guckst, ne, und ich überlege mir jetzt, ich bin so mittelgroßes Unternehmen, mittleres Unternehmen. Und das sind ja schon eine ganz schöne Menge Punkte, auch das, was du jetzt so mit angeführt hast. Wo würdest du jetzt sagen, ja, was wäre eigentlich so der Einstieg? Also ich bin jetzt dran, ich habe so ein bisschen so ein Krummeln und denke, oh Gott, ja, hier kommt schon eine ganze Menge auf mich zu. Ja, ein bisschen was haben wir auch schon, vielleicht schon irgendwo was gemacht, aber eigentlich müssten wir uns mal strategischer damit beschäftigen. Wo sollten die Kunden anfangen? Was wäre so der einfachste Schritt? Oder der einfachste, was wäre der perfekte Einstieg, der nächste Schritt? Ne?
So. Der perfekte Einstieg, den gibt es tatsächlich nicht. Ja, sondern das ist abhängig vom Kunden, wie weit er schon ist. Ne? Wenn ich dich jetzt so verstehe, Andreas, ich habe vielleicht erkannt, ich will nicht sagen bei Null anfangen, aber ich habe sehr viel vor mir, dann würde ich mal so formulieren, da wäre, glaube ich, ein sehr guter Einstieg, das Thema Identitäten, also die Benutzernamen und Passwörter sich anzuschauen, sich an der Stelle zu orientieren, weil was wir halt schon sehen, ist, Phishing-Angriffe werden seit geraumer Zeit sehr, sehr automatisiert, sind sehr gut automatisierbar. Da vorzubauen und zu sagen, ein automatisierter Phishing-Angriff ist für mich kein Problem mehr, weil ich habe Gegenmaßnahmen ergriffen, um das abzuwehren, ist sehr, sehr relevant für ein Unternehmen. Weil das halt sehr günstig ist für Angreifer. Wenn als Angreifer kann ich das, wie gesagt, sehr gut automatisieren. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, ob ich das Ziel bin. Angreifer gehen halt einfach mal sofort, probieren es einfach und dort, wo sie Erfolg haben, gehen sie dann weiter. Als Unternehmen sollte ich nicht zu denen gehören, die einem relativ einfachen automatisierten Phishing-Angriff gleich als Opfer rauskommen, sozusagen. Wenn ich es jetzt als Kunde schon habe, dann, wenn ich mich darum schon gekümmert habe, dann würde ich natürlich woanders einsteigen. Also wir haben kein festgezurrtes, dort musst du beginnen und wenn du nicht dort beginnst, können wir nicht weitermachen, sondern wir müssen natürlich gucken, dass wir den Kunden irgendwo dort abholen, wo er schon steht.
Ja. Aber trotzdem, wenn ich dich richtig verstehe, haben wir ja viele Erfahrungswerte in dem ganzen Thema und können schon sagen, naja, starte mit dem. Also den Kunden dann, wenn wir rausgefunden haben, wo er steht, aufgrund unserer Erfahrungen zu sagen, priorisiert bitte das Thema nach vorn.
Ja, genau. Das meine ich auch, wenn ich sage, wir müssen den Kunden abholen, wo er steht. Wenn der Kunde sich um das Thema schon gekümmert hat,
dann ist es schon erledigt. Dann müssen
wir natürlich beraten, was sind die nächsten Schritte und so weiter. Ne?
das wäre vielleicht auch für mich auch so der erste Schritt, ja. Also ihr habt praktisch schon, wie sagt man, einen Mechanismus, um praktisch erstmal zu überprüfen, wo steht der Kunde, ne? Weil ich überlege mir ständig, ne, man hat natürlich auch immer so Maßnahmen von verschiedenen Anbietern. Alle bieten seinen irgendwie ein Stück Security mit an, ja. Und die Frage ist ja dann, ja, wie sicher bin ich wirklich? Und da würdet ihr dann schon reingehen, würdet sagen, ja, das gucken wir uns erstmal an und dann sagen wir, dann geben wir dir praktisch ein Feedback. Genau. Hier sehen wir noch Bedarf.
Ja. Ne? Ja. Das wird auch tool-isch unterstützt in vielen Fällen. Das ist auch wichtig für viele Kunden tatsächlich. Klar müssen wir die Kunden erstmal sprechen, da muss uns ja kennenlernen, wo wir ihn noch nicht kennen, wenn es ein neuer Kunde ist. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen Commitment von ihm abholen, dass wir eine gewisse Timeline haben und so weiter. Weil wenn das gelaufen ist, dann kann das auch ohne Beteiligung des Kunden mit erfolgen. Und dadurch spart der Kunde auch wieder Ressourcen, die sonst gebunden werden in dieser Thematik. Und wir treffen uns dann wieder, wenn wir dann die Ergebnisse haben, besprechen diese dann mit dem Kunden gemeinsam wieder.
Also klingt nach einer runden Sache, auch für den Kunden, gerade im Hinblick auf die NIS-2-Richtlinie, dass die Kunden da gut vorbereitet sind und dann auch die entsprechenden Maßnahmen, je nachdem, wo sie halt stehen, auch ergreifen können. Sehr schön. Abschließend, Alex, würde ich gern dir noch die Frage stellen, was war denn deine schlimmste, in Anführungsstrichen, Cybersecurity-Attacke, die du erlebt oder miterleben durftest oder die du beim Kunden mal gesehen hast? Das würde mich interessieren.
Okay, Moment. Die schlimmste war, glaube ich, eine Attacke, die ging, ich glaube, es war auch eine E-Mail. Es war auch eine präparierte E-Mail, die sehr zugeschnitten auf den Kunden war. Da ging es darum, dass ein vermeintlicher Geschäftspartner ein Dokument zur Verfügung gestellt hat, dem Opfer. Dieses Opfer hat natürlich dieses Dokument leider auch geöffnet. Und naja, am Ende war es einfach nur ein Word-Dokument mit einem entsprechenden Makro drin und dieses, ja, das, ja, also man hat halt den Schadcode dann entsprechend runtergeladen aus dem Internet, dieses Word-Dokument im Anschluss. Und er hat dann, in dem Fall war es auch wirklich ein Geschäftsführer, dieses Dokument. Dieser Schadcode wurde dann auf dem Gerät ausgeführt und wir mussten im Prinzip eigentlich mehr oder weniger das komplette Gerät einstampfen, wurde nie wieder ins Leben gerufen. Das Gerät, der hat ein neues Gerät bekommen. Der Geschäftsführer war leider auch erstmal eine Weile nicht arbeitsfähig, weil wir halt erstmal sehr genau prüfen mussten, was hat dieser Schadcode eigentlich angerichtet. Und man hat dann erkannt, das war gut dann wiederum. Man hat dann die Notwendigkeit tatsächlich erkannt, da Maßnahmen zu ergreifen. Und ja, das ist ein Beispiel.
Ja, na, wir sehen, es ist niemand vorgefeit, selbst das Management nicht. Also es kann überall kommen und man hat es ja selbst schon erlebt, die Dinger sehen ja auch, die sind ja alle nicht doof, ne? Die da die Angriffe fahren, die Dinger sehen ja auch wirklich sehr, sehr echt aus.
Die werden mit KI-Unterstützung
werden die noch besser. Genau, richtig, genau. Also Maßnahmen ergreifen, schauen, wo wir stehen und diese auch umsetzen, ist, denke ich, essentiell und ganz, ganz wichtig für viele Unternehmen, Mittelständler, kleinere, größere. Also da denke ich, es sollte man nicht am falschen Ende sparen, denn es kann teuer werden, der Alex nickt. Genau. Alex, ich danke dir vielmals für deine Einblicke und für das Vorgehen, was du hier beschrieben hast. Auch nochmal die Einordnung von Jens Podcast. Vielen lieben Dank und
vielen Dank auch an euch. Hat mir Spaß gemacht.
Gleichfalls, kann ich nur zurückgeben. Und ansonsten, das war unsere erste B-Seite mit der Einordnung des Podcasts zur Cybersecurity-Attacke von Jens Decker mit Alex Dönlim, unserem Head of Security. Wir danken fürs Zuhören. Ihr findet uns natürlich wie immer auf allen Kanälen, die es da draußen so gibt, zu hören natürlich auch. Und schreibt uns gerne, wenn ihr noch wissen wollt, wie die Transformation darin vorgeht oder wenn ihr ja vielleicht auch mal eine Cybersecurity-Attacke mitgenommen habt, dann können wir euch gerne hier auch mit einladen in den Podcast. Also vielen Dank an euch beide und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.